Danke, Jesus Christus, für diesen Abend, für diese Stunde, diese Bibelstunde. Wir wollen dein Wort im Mittelpunkt stellen, wollen in dieser Stunde dein Wort betrachten, wollen nachschlagen, wollen lesen. Vor allem wollen wir verstehen und dich kennenlernen. Mehr und mehr gestärkt werden in deinem Erlösungswerk, in der Herrlichkeit des Evangeliums. Jesus Christus, ich bitte dich, schenke Gnade, schenke Barmherzigkeit im Reden und auch im Hören. Jesus, öffne die Herzen, gib jedem das, was er braucht und leg es aufs Herz, öffne dein Wort, Herr, dass es über die Buchstaben hinausgeht, dass es durch deinen Geist eben Geist wird. Ich danke dir, dass du das vermagst, dass du in aller Schwachheit und Begrenztheit und Unfähigkeit darüber hinaus, Herr, dass du geben kannst und lehren kannst und offenbaren kannst. Danke dafür. Und darum wollen wir dich bitten, so bitte ich dich wirklich, gib uns deinen guten Segen. Amen. Wir wollen heute die nächsten Verse im Petrusbrief uns gemeinsam anschauen. Kapitel 1, Verse 18 bis 25 sollen die nächsten Verse sein unseres Studiums. Es ist immer noch das gleiche Oberthema, worauf es in der Heiligung ankommt. Und die ersten Verse, also Verse 13 bis 17, haben wir uns jetzt ausgiebig damit beschäftigt, uns gut angeschaut. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir weitergehen ab Vers 18. Ich möchte uns den Text lesen als Ausrichtung und damit wir uns ja vor uns haben, um was es geht. Also 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das sind die Verse, worauf es in der Heiligung ankommt, in dem ganz großen, wie ich erinnere euch nur ganz kurz, Vers 13, sich absolut völlig auf die Gnade Gottes hoffen. Damit sind wir gestartet in die Thematik, worauf es ankommt, dass wir völlig auf die Gnade Gottes hoffen. Das ist Vers 13. Vers 14, dass wir uns nicht den Begierden anpassen. Da sind wir eine Weile geblieben. Vers 15 bis 16, einen heiligen Wandel führen. Und Vers 17, in rechter Gottesfurcht lebt. Das waren die vier Punkte, die dich und mich hineinnehmen in die Heiligung und uns ausrichten und worauf es eigentlich ankommt, von dir und auch von mir. Gerade der letzte Punkt war es, dass unser heiliger Wandel darin besteht, dass wir Gott fürchten. Und das ist in dieser Spannung, dass die Liebe die Furcht austreibt und man kann Gott nicht nahen, wenn man ihn fürchtet. Und auf der anderen Seite aber doch in Gottes Furcht leben. Und ich hoffe, dass wir da Klarheit darüber haben, dass dieses Nahen nicht im Gericht ist, sondern in der Erziehung. Und dass wir dann den Unterschied machen. Warum oder dass es so ist, das machen die nächsten Verse umso deutlicher. Aber ich denke, das ist grundlegend und wichtig, dass wir verstehen, die Gottesfurcht besteht nicht, wenn es heißt, der an jedes Werk richtet. Dann besteht nicht dieses Gericht in der Endzeit, wenn wir vor ihm erscheinen, sondern er redet hier von dem das Jetzt und Hier. Er prüft uns, erläutert uns als seine Kinder, weil wir ihn als Vater anrufen und dementsprechend heiligt er und reinigt er uns und geht uns mit uns dementsprechend auch um, züchtigt uns. Und das ist die Furcht, von der Petrus spricht. Er macht uns klar, dass es dass es Gott nicht egal ist, was wir tun und wie wir es tun. Wenn wir seine Kinder sind, liegen wir in ihrem Herzen, an seinem Vaters Herzen, und dementsprechend wird er alles dafür sorgen, dass wir eben nicht verloren gehen. Und wenn es bedeutet, dass er uns hart züchtigen muss. Aber mit dieser Perspektive der Liebe und des Nicht-Verloren-Gehens, das ist, was Petrus deutlich macht und uns vor Augen führt. Ich bekam nach der letzten Bibelstunde, ich bin nach Hause gegangen, dachte, oh Mann, völlig versagt. Es gibt so Abende, dann denke ich, irgendwie konnte ich das nicht so rüberbringen. Und dann gibt Gott wirklich, wirklich Gnade. Das ist echt für mich absolute Gnade. Dann bekam ich von zwei Frauen Nachricht. Mit einer habe ich gesprochen, die andere schrieb mir später. Voll glücklich, überaus begeistert, endlich den Vers verstanden zu haben. Was es bedeutet, dass Gott uns prüft, dass er an jedes Werk, und ich sage jedes Mal, ich hatte Angst, genau wegen diesem Vers hatte ich immer so Angst gehabt. Und dann sage ich, okay, Herr, du bist gnädig, kannst auch in der Schwachheit reden, aber ich denke, das ist der Punkt, wir sind seine Kinder, er ist unser Vater, und in rechte Gottesfurcht leben heißt, in beiden diesen Dingen, klar, in der Klarheit leben, dass er heilig, gerecht und gut ist, und dass er die seinen Kinder züchtigt, und auf der anderen Seite genauso in seiner Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und wie er mit uns umgeht. Und diese beiden Dinge müssen ausgewogen sein und müssen nebeneinander stehen, sonst wird es uns ungesund. Wenn wir nur eben den richtenden, strengenden, züchtigen Gott vor Augen haben, wird es ungesund. Aber wenn wir auch nur den liebenden und barmherzigen, gnädigen Gott vor Augen haben, dann wird es ebenfalls ungesund. Wir werden eben mal von beiden Seiten runterfallen. Und ich finde es herrlich, wie Petrus die Heiligung aus beiden Perspektiven beschreibt. Den ersten Teil, er begann mit der Gnade, und das allein diese Perspektive hat er uns doch schon geholfen, das Recht einzuordnen. In allem, auch in der Heiligung, hoffen wir auf die Gnade Gottes. Aber trotzdem nimmt er uns voll in die Verantwortung. Er spricht davon, vom Gehorsam, der Glaubensgehorsam, den wir leben sollen. Er spricht davon, dass wir, wie wir wandeln sollen, im heiligen Wandel. Wir haben uns all das angeschaut. Er spricht von Furcht und all diese Dinge, das nimmt uns hinein. Und zugleich, ich sage so, der größere Teil ab Vers 18, wenn ihr das mit mir gleich durchschaut, ist so herrlich. Es ist durchströmt von einer Gewissheit, es ist durchdrungen von der Rettung, von dem herrlichen Evangelium Gottes, das letztendlich aber es nicht an dir und an mir liegt, sondern an ihm. Schaut mal, Petrus im Vers 14 hat gesagt, unser altes Leben war in Unwissenheit. Jetzt, Vers 18, beginnt er und sagt, denn ihr wisst. So, der Wechsel ist hier. Jetzt kommt er hin und sagt, wir wissen doch. Und da zählt er drei Dinge auf, die wir wissen, die wir auch in unserem Heiligungsprozess wissen und auf die wir auch in unserem Heiligungsprozess an den Dingen wir festhalten, an die wir glauben, an diese Dinge wir hoffen müssen. Drei Dinge. Das erste ist Vers 18 bis 21. Er spricht von der ewigen Erlösung. Und es ist so herrlich und so wichtig, dass wir das in unserem Heiligungsprozess immer wieder vor Augen haben, an diesen Dingen festhalten. Er spricht hier in gewisser Weise von den Dingen, die wir wissen müssen. Unsere Erlösung, 18 bis 21, Vers 22, von unserer Reinigung. Und Vers 23 bis 25 von unserer Wiedergeburt. Er spricht von der Erlösung, von der Reinigung und Wiedergeburt. Und all diese drei Dinge, die machen uns sozusagen, zeigen uns die andere Seite, die uns Mut machen, die uns ermutigen und Kraft geben und Hoffnung geben, in diesem Prozess letztendlich, auch in dem Heiligungsprozess, das Ziel zu erreichen. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in das, was Petrus hier uns schreibt, was das Wort Gottes uns offenbart. Ich weiß, auch darüber gibt es zwei Meinungen und unterschiedliche Verständnisse und Positionen. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass das, was Petrus macht, er erinnert uns in diesem Zusammenhang der Heiligung an unsere Heilssicherheit. Er zeigt uns, dass wir letztendlich unseres Heils sicher sein können und darum diesen Weg der Heiligung auch in der Hoffnung begehen können, auch im Glauben begehen können. Ich lese euch noch einmal Vers 18 bis 21. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit unvergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitel, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler, ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euertwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaub und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Er entfaltet unsere Erlösung und sagt und erklärt sie die Erlösung und was es für dich und für mich bedeutet und dann sagt, damit ihr in dem ganzen Prozess, dass eure Hoffnung nicht auf euch setzt, sondern auf Gott setzt. Ihr seid erlöst und dann malt er die Größe und die Wirksamkeit und die Tiefe und die Bedeutung der Erlösung uns vor Augen und sagt, angesichts dieser Erlösung ist eure Hoffnung allein auf Gott gerichtet, nicht auf euch. Nicht, ob ihr durchhaltet oder nicht. Er spricht von einer ewigen Erlösung. Er spricht von einer Erlösung, die, warum ist es eine ewige Erlösung? Weil wir nicht durch Dinge erlöst worden sind, die nicht ewig sind. Silber, Gold ist viel wert. Bring mir all das Geld dieser Welt zusammen, von Silber und Gold, das teuerste, auch in diesem Kontext der damaligen Zeit, das schlechthin sozusagen das Geld, wenn man das alles zusammenbringen würde, um dich auszulösen, Milliarden und Milliarden, selbst das kann es nicht genügen, weil das ist nicht vollkommen, beziehungsweise nicht ewig. Diese Dinge sind zeitlich und begrenzt. Wir haben eine Erlösung und ein Auslöse, eine Bezahlung, die weit darüber hinausgeht, weil wir sind mit ewigen Dingen erlöst worden. Und darum ist unsere Erlösung auch ewig. Der Preis macht den Wert aus und diese Garantie und die Höhe des Preises und der Wert des Preises bestimmt deine und meine Gewissheit. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und darum wird es uns deutlich gemacht, mit was wir erlöst worden sind. Was für eine Erlösung haben wir? Und Petrus spricht, diese Erlösung, wann hat sie stattgefunden oder wann wurde sie beschlossen, andersrum? Vor Grundlegung der Welt. Da gab es dich noch gar nicht. Da hast du weder Gutes noch Böses getan. So, er malt uns diese Erlösung als aus der Ewigkeitsperspektive und aus der Genügsamkeitsperspektive, aus der Vollkommenheitsperspektive und sagt, schau mal, das ist deine Erlösung. So viel, das ist sie wert. Und mit diesem Genügsamkeit deiner Erlösung sagte, wenn das dir klar ist, und wenn du das glaubst, dann wird all deine Hoffnung auf Gott liegen und nicht auf dir. Also das ist das Erste. Im Einzelnen gucken wir das uns aber nochmal gleich an. Das Zweite ist, er spricht darüber, dass wir gereinigt sind. Und auch das, eine vollkommene Reinigung sozusagen stattgefunden hat. Und zwar mit der Wahrheit, dass wir in der Wahrheit unsere Seelen gereinigt haben. Und jetzt, von welcher Wahrheit ist die Rede? Das, was er gerade in den Versen vorhin entfaltet hat, nämlich die Wahrheit deiner und meiner Erlösung. Die Wahrheit des Evangeliums. Auch das gucken wir uns auch nicht gleich, aber gucken wir uns an, was das bedeutet. Und dann als Drittes lese ich ab Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen. Merkt ihr, was er immer wieder gebraucht ist? Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit. Und er sagt, wir sind mit unvergänglichen Dingen erlöst worden und wir sind durch einen unvergänglichen Samen wiedergeboren. Das macht einfach nur deutlich, was für ein großes Werk Gott an uns getan hat und was für eine Sicherheit wir darin haben dürfen und können. Vers 23 nochmal, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und dann sagt der Vers 25, aber das ist das Wort des Herrn, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Also das ist, was bleibt. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Dieses Wort ist das Evangelium. Dieses Evangelium ist, was bleibt. Wenn ich durch etwas wiedergeboren bin, das bleibt, dann vergeht es nicht. Das heißt, wer durch das Evangelium wiedergeboren ist, dann kann er sicher sein, er bleibt. Jawohl. Eine herrliche Wahrheit. Also der ganze Abschnitt und diese Punkte, während wir die durchgearbeitet haben in den letzten Bibelstunden, das hat mich herausgefordert oder bis heute, es fordert mich heraus, wirklich. Und führt mich aber voll an meine Grenzen. Es zeigt mir meine Schwachheit auf und meine Unvollkommenheit, all diese Dinge, mein Versagen und Fehlen. Aber es ist notwendig. Und zugleich habe ich mich so sehr auf diese Verse hier gefreut. Oder die sind mir im Hinterkopf. Die sind da, die geben uns den Rahmen. Die zeigen uns, was wir wissen sollen. Und dass wir müssen diese Dinge wissen. Denn ihr wisst, Petrus sagte, ihr wisst das. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, habe ich es letztes Mal schon gesagt, dass bei Paulus zum Beispiel ganz, ganz oft dieses vorkommt, gell? Was wir unbedingt wissen müssen. Und diese Dinge des Evangeliums, diese Basics, diese Grundlagen, das ist etwas, was wir wissen müssen. Und wir müssen wissen, was bedeutet, dass wir erlöst sind. Wir müssen wissen, was bedeutet, dass wir gereinigt sind. Wir müssen wissen, was bedeutet, dass wir wiedergeboren sind. In diesem Wissen können wir, und nur so können wir auch in dieser Welt leben und können wir auch überleben. Und dieses Wissen ist, ich sage es nochmal, es ist Glaubensgewissheit. Das ist dieses Wissen. Was dich und mich hier in diesem Ringen durchträgt, ist Glaubensgewissheit, Heilsgewissheit, Rettung, die Gewissheit deiner Rettung. Das ist der köstliche, herrliche Glaube. Die Gewissheit deiner Rettung, die Gewissheit deines Glaubens hängt mit der Erlösung, mit der Reinigung und mit der Wiedergeburt zusammen. Ich möchte euch ein bisschen das genauer anschauen. Also Vers 18 bis 21. Einfach ein bisschen durchgehen durch die Verse oder durch die Zeilen, durch die Wörter. Ein paar Dinge rauspicken, mit euch über ein, zwei Dinge nachdenken und einfach weitergehen. Ich möchte nicht im gleichen Tempo weitermachen, sonst wird es zu lang. Aber von daher, ich versuche es. Also. Im Gegensatz zu der Unwissenheit sind wir jetzt Wissende und wir wissen um unsere Erlösung. Und erstens was? Dass unsere Erlösung nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern aus euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also Petrus beginnt, über unsere Erlösung zu sprechen und sagt, wir sind das, was wissen wir, nicht mit vergänglichen Dingen erlöst. Und dann bringt er Silber und Gold als Gegensatz zu dem Blut des Lammes in seiner Kostbarkeit, nämlich kostbaren Blut, und das, was das kostbar macht, ist ohne Fehler und ohne Flecken. Also er bringt diese zwei Dinge, Silber und Gold, als Erlösung. Warum? Ich möchte gleich mit euch ins Alte Testament gehen, ein, zwei Stellen lesen, warum er das macht. Aber er bringt dieses, ich sag mal, Geld dieser Welt, mit dem man auch Sklaven herauskauft. Und er sagt, kein Geld dieser Welt, kein Geld dieses vermag uns so auszulösen, wie das Blut Jesu Christi uns ausgelöst hat. Das Erlösen, oder ja, wir können auch übersetzen als herauskaufen, freikaufen, auslösen. Und das geschieht durch Bezahlen. Man muss etwas einen Preis bezahlen. Und er erinnert uns daran, Petrus erinnert uns, wie hoch der Preis war und mit was für ein Mittel, mit was für einer Zahlung, Erlösung wir rausgekauft worden sind aus dem Eiteln, aus einem Lebensstil, Unwissenheit, Verlorenheit und so weiter. Nicht mit Silber und nicht mit Gold sind wir erkauft, sind wir erlöst, sind wir herausgekauft worden, so mit dem Blut Jesu Christi. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren kam ein Bruder ganz begeistert mit einem Buch zu mir. Und ihr kennt den Namen, ich will es aber nicht sagen. Also ein ganz toller Evangelist und bekannter Prediger. Und er sagt, Willi, das musst du unbedingt lesen, das Buch. Und ich sage, schön, freut mich. Er sagt, das hat ihm so geholfen. Und sagt, ich muss dir nur eine Sache mal vorlesen. Und dann lest er vor und dann, ich sage sinngemäß, dass Jesus uns erlöst hat durch sein Blut und er hat den vollen Preis an den Teufel gezahlt und wir sind frei. Und voll begeistert darüber. Und dieser Mann ist wirklich ein guter Mann, aber ist ein Evangelist. Und manchmal unterlaufen ihn solche Fehler. Man merkt schon, nicht unbedingt ein Lehrer. Denn es ist einfach von der Schrift nicht wahr. Der Preis, den Jesus gezahlt hat, das Blut, das kostbare Blut hat er nicht einen Teufel gezahlt. Wem hat er gezahlt? Einen Vater. Wer zahlt wem? Es ist, der Sohn zahlt einen Vater. Dass wir freigekauft sind, verdanken wir dem Sohn und dem Vater. Aber der Preis, der bezahlt worden ist, der Preis geht nicht an die Sünde. Der Preis geht nicht an den Teufel. Der Preis geht nicht an den Tod. Der Preis geht an den Vater. Und wisst ihr warum? Warum? Weil der Vater verkauft hat. Es ist der Vater, der die Menschheit verkauft. Und es ist der Vater, der die Menschheit wieder auskauft. Erkläre ich jetzt. Ist gut. Also nicht gut, dass du nicht verstehst. Gut, dass du das sagst. Wir gehen gleich. Oder lass uns das machen. 5. Mose. Ja, 32. Wir sind da mitten im Lied des Mose. Wo steige ich ein? Lasst uns ab Vers 21 lesen. Sie haben mich zu Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zu Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk und durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Diesen Vers kennen wir, gell? Das ist, dass Gott die Juden dazu anreizt, eifersüchtig zu werden, wenn er die Nationen annimmt. Das ist, was im Neuen Testament immer wieder, gerade Paulus gebraucht, im Römerbrief, Kapitel 10, 9 bis 11 und so weiter. Jetzt 22. Denn ein Feuer ist in Brand in meinem Zorn. Es brennt bis in den untersten Scheol und frisst die Erde und ihren Ertrag und entzündet die Grundfesten der Berge. Ich will Unheil über sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Das ist ein hartes Bild, gell? Woher kommt das Unheil? Woher das Feuer? Von den Babyloniern, von den Ägyptern, für Phöniziern und von Amoritern, vor allem diese bösen, bösen Welt. Sie können nichts dem Volk Gottes antun, solange Gott sagt Nein. Und sie dürfen etwas tun, wenn Gott sagt Ja. Und Gott sagt, ich mache das. Wegen mir brennt Feuer, wegen mir der Zorn, wegen mir, ich will Unheil über sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Das heißt, kompletten Köcher leer machen. Alle Pfeile des Zorns schießen. Das ist ein scharfes und hartes Bild des Gerichtes, was uns hier begegnet. Vers 24, sie sind vor Hunger entkräftet und aufgezehrt von Fieberglut und giftiger Pest. So sende ich den Zahn wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift, dem im Staub kriechenden. Draußen wird kinderlos machen das Schwert und drinnen der Schrecken der Jüngling wie die Jungfrau den Säugling mit dem greisen Mann. Ich hätte schon gesagt, ich will sie zerschlagen, ihre Erwähnung unter den Menschen ein Ende machen. Wenn ich die Kränkung durch den Feind nicht fürchte, dass ihre Gegner es falsch darstellen, dass sie sagten, unsere Hand war erhaben und nicht der Herr hat dies alles gewirkt. Also wenn sie mich nicht fürchten, wenn man sich überhebt und sich selbst alles zuschreibt, aber eben nicht Gott. Vers 28, denn sie sind eine Nation, die allen Rat verloren hat. Keine Einsicht ist bei ihnen. Wenn sie weise wären, würden sie das verstehen, würden ihr Ende bedenken. Und jetzt, Wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht schlagen? Wie könnte einer Tausende verjagen? Wie geht das? Da steht einer auf, einen und 1000 haben Angst. Wir können 2 10.000 verjagen. Es gibt nur einen Grund. Gott erlaubt's. Gott macht's. Schaut mal Vers 30. Wenn nicht deshalb, weil ihr Fels sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hat. Der Grund des Gerichts und der Grund, warum einer 1000 jagen wird und 10.000, das heißt, warum so wenig viel anrichten werden, warum sie all dieses erfahren werden und dieses Gericht ist, weil ihr Fels, auf den sie eigentlich vertraut haben, gedacht habt, ihr Fels, weil er sie verkauft hat. Er hat sie dahin gegeben. Er hat sie verkauft, preisgegeben. Wir werden gleich sehen, für welchen Preis er sie dahin gegeben hat. Wenn ihr ins Buch Richter mit mir geht, ich werde euch ein paar Stellen vorlesen, ein paar Stellen zeigen und dann kommen wir zu der Bedeutung. In Richter, wir finden ja ein permanentes Muster im Buch der Richter. Man sagt ja eigentlich, dass eins der dunkelsten Bücher in der ganzen Schrift, im Alten Testament, ein sehr, sehr dunkles Buch, wo man meint, dass Gott eigentlich da nicht redet. Ja. 7-mal wird uns die gleiche Botschaft nämlich gesandt und gesagt, da ist eine Nation, die bricht mit Gott, die vergisst Gott, sie entfremdet sich von ihm, Gott verkauft sie, die Feinde kommen, unterdrücken sie, dann beginnen sie da unter dieser Last zu stöhnen, bitten Gott um Hilfe, Gott schickt einen Richter, er rettet sie und solange dieser Retter lebt, haben sie Ruhe. Stirbt er, kommt die neue Generation und das Spiel geht von vorne. Und das finden wir 7-mal im Buch der Richter. Und bevor ich das eigentlich euch vorlese oder diese Stellen zeige, allein das ist schon Evangelium im Buch der Richter. Denn 7-mal rufen sie an und 7-mal schickt Gott einen Richter. Wir neigen natürlich immer zu sehen, okay, die Unfähigen, die Rebellischen, die immer wieder und immer wieder und immer wieder von Gott sich abwenden. Aber interessant, dass Gott sich immer wieder und immer wieder und immer wieder erbitten lässt. Dass er immer und immer wieder rettet. Ich sage so, nach 2-mal würde mir schon der Kragen voll sein, nach 3-mal hätte ich die Schnauze voll. Ich sage, mit euch will ich nichts zu tun haben. So, wie oft denn noch? Und 7 mal 77, gell? So, bei Gott, und das ist eine Botschaft, eine herrliche Botschaft im Buch des Richters, immer wieder, Gott schickt und Gott rettet sie. Aber ein, zwei Stellen, die einfach das deutlich machen. Richter 2, Vers 14 zum Beispiel. Da heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie von ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Dass jemand sie angreifen konnte und sie bezwingen konnte, die Bibel sagt, Gott verkaufte sie dahin. Er gab sie für ihre Feinde. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 8, wieder das Gleiche. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er verkaufte sie in der Hand des Kushan-Rishat, und so weiter. Kapitel 4, Vers 2. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins. Kapitel 10, Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon. Immer und immer und immer wieder. Es ist Gott, der aufgrund des Ungehorsams und der Sünde sein Volk verkauft. Geht mal mit mir in Psalm 44. Ich gebe euch ein paar Stellen. Psalm 44, Vers 13. Ich lese ab Vers 12. Du gabst uns wie Schlachtvieh und unter die Nation hast du uns zerstreut. Du verkaufst dein Volk um ein geringes und hast kein Gewinn gemacht durch ihren Kaufpreis. Also du hast sie verkauft, hast davon nichts gehabt, die haben dir nichts eingebracht. Der Preis, ja, gab keins. Also du hast sie da hingegeben, da war nichts zu gewinnen. Daran konnte man nichts verdienen sozusagen. Sie waren wertlos. Das ist ein trauriges Bild. So, Gott verkauft sie und für was? Für nichts. Für nichts, man kriegt dafür nichts. Das beschreibt den Menschen und seinen Zustand. Und noch ein, zwei Stellen, geht mal mit mir in Jesaja. Jesaja 50. Langsam kommen wir zu der Wende. Jesaja 50. Vers 1. So spricht der Herr. Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hatte? Oder wer ist es von meinen Gläubigern, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eure Sünden wegen seid ihr verkauft und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Wegen der Unzucht, wegen der Hurerei, die das Volk Israel mit anderen Götzen und Göttern getrieben haben, mit anderen Königen, hat Gott ihnen einen Scheidebrief geschrieben. Wegen ihrer Sünde und wegen Ungehorsam hat er sie verkauft, dahingegeben. Das ist das Gericht über Israel. Gott hat sie einen Scheidebrief gegeben, hat sich scheiden lassen. Er hat sie dahin gegeben, dahin verkauft. Und jetzt geht mit mir in Kapitel 52 in Jesaja. Ab Vers 1. Wach auf, kleide dich, Zion, in deiner Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt, denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttel den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin, Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr erlöst werden. Ich habe euch umsonst dahin gegeben, ich habe euch umsonst verkauft, nicht für Silber und Gold. Und wie werde ich euch wieder zurückkaufen? Umsonst, nicht für Silber und Gold. Das ist herrlich. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden, nicht für Gold sollt ihr gelöst werden. Das ist, worauf Petrus Bezug nimmt. Ihr seid erkauft nicht mit Silber und Gold. Und das ist, was der Prophet sagt. Davon spricht der Prophet. Das, was wir in Jesaja haben, die Prophezeiung in Jesaja 52, oder aus dem, das ist, worauf der Petrus in seinem Brief Bezug nimmt. Wir haben mittlerweile das gesehen, wie sehr Petrus im Alten Testament verankert ist. Aber da redet er davon. Wir werden erkauft, nicht mit Silber und Gold, nicht mit vergänglichen Dingen, sondern wie? Schaut mal Vers 7. Jetzt geht's los. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, die frohe Botschaft bringen oder die gute Nachricht. Der Frieden verkündigt, der guten Botschaft bringen, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Das heißt, hier sagt der Prophet, Gott wird euch rauskaufen, er wird euch erlösen. Nicht mit Silber, nicht mit Gold, nicht mit den natürlichen Dingen. Und dann beginnt er, jetzt sagt er, hört hin, der König wird kommen. Gott selbst wird kommen, Zion, freue dich, es wird euch eine gute Botschaft verkündigt. Und was ist der Inhalt der guten Botschaft? Was ist ab Vers 13? Das ist eins der herrlichsten Gottesknechtslieder in Jesaja. Und ihr kennt ihn gut, gell? Um was geht's da? Die Erlösung deiner und meiner durch ein Lamm. Seht ihr die Parallele zu Petrus? Darauf greift Petrus in seinem Brief zurück und das ist, was er hier im Prinzip dort anwendet und auslegt. Er sagt, das ist die gute Botschaft, an die wir festhalten. Wir sind verkauft unter die Nationen, in Unwissenheit, in Sünde, an diese Begierden, aber wir wurden erlöst. Das wissen wir jetzt. Wir wurden erlöst, und zwar nicht mit Geld, nicht mit kostbaren Dingen dieser Welt, sondern mit dem kostbaren Blut des fehlerlosen Lammes. Ich lese euch ab, nur als Erinnerung, ab Vers 13, okay? Ich glaube, wir können nicht genug diese Verse lesen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist die Rede von Jesus. Das heißt, er wird, er wird, erhöht werden. Aber bevor er erhöht wird, wird auch erniedrigt. Wie er sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, also reinigen. Über ihnen werden Könige ihren Mund schließen, über ihn. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgesprossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Es ist die Beschreibung der Erniedrigung Jesu. Gott wird Mensch. In seiner Erniedrigung bis in der Verwerfung, das heißt bis in der Geißelung und bis in den Tod, so weit, dass man sich von ihm abgewandt hatte. Vers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir hielten ihn für nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden hat er sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandeln uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist der Weg der Unwissenheit. Das ist von dem Weg, wo er spricht, der Weg der Väter. Wir leben nach unseren Vorstellungen, nach unseren Begierden, nach unseren Wünschen, all diesen Dingen. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. Schaut mal, wir leben nach unseren Begierden, nach unseren Wünschen. Und wen trifft die Schuld? Ihn. Normalerweise, und uns traf die Schuld. Aber das, was neu passiert ist, der Loskauf ist, aber ihn traf jetzt die Schuld. Nicht mehr das Volk, nicht mehr uns. Jetzt traf ihn die Schuld für unsere falschen Wege, wurde die Schuld auf ihn gelegt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist von seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Wir lesen gleich weiter. Ich sag's euch. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihn bei den Gottlosen sein Grab, aber bei den Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinen Mund gewesen ist. Das ist übrigens, was der Petrus sagt, ohne Fehler und ohne Flecken. Das ist der Preis, den er bezahlt hat, der notwendige Preis. Das heißt, von seiner Göttlichkeit, von seiner Person, von seiner Stellung, ohne Fehler, ohne Sünden. Die Göttlichkeit Jesu Christi, dieses fehlerlosen Lammes. Und auf der anderen Seite aber ohne Flecken, das heißt, als er der Mensch geworden ist, in allem versucht, ohne Sünde. Er wurde bedrängt, er wurde geschlagen, er wurde provoziert. Wie schnell hätte er da sündigen können, oder? In all dieser Anfechtung, in all diesem Weg zum Kreuz, in all der Provokation, in all der Auseinandersetzung mit der Sünde selbst, mitten in der Sünde. Er kam in diese Welt und lebte in dieser Welt. Er betrat diese Welt, diese sündebeladene Welt. Und er wurde nicht schmutzig, nicht befleckt. Er blieb rein. Warum ist es so wichtig? Weil das ist der Wert. Mit diesem Wert wurdest du erkauft. Und das war notwendig, um dich auszulösen, zu erkaufen aus dieser sündenbeladenen Welt. Und nicht nur, du ein Teil von dieser Welt warst, beladen und schuldig und verkauft unter die Sünde. Jesaja spricht darüber und sagt, nicht nur Jesaja, immer wieder, Gott ist es, der verkauft. Gott ist es, der den Menschen preisgibt. Warum? unter die Sünde verkauft, unter diese Herrschaft verkauft, ein Bild mit Israel, das sind die Nationen, versklavt, ob Ägypten oder Babylon oder Syrien oder wir, Philister, ist ein Bild, das Gott die Menschen aufgrund ihres Ungehorsams, Unglaubens und Rebellion dahin gibt, aufgibt, preisgibt sozusagen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Aber er erkauft sie auch aus dem heraus. Und er bezahlt den Preis dafür. Er bezahlt den vollkommenen, reinen Preis dafür. Zwei Bilder möchte ich euch kurz vor Augen führen, die, wie das Ganze geschieht und wie Gott das vorbereitet hat, um uns deutlich zu machen, was es braucht. 2. Mose 12. Worauf Jesaja hier Bezug nimmt, beziehungsweise prophezeit, was vorher vorbereitet war, 2. Mose 12. Das Volk Israel ist verkauft unter die Ägypter. Bedeutet Folgendes, sie müssen dort dienen, sie sind Sklaven und sie müssen diese Sklavenarbeit tun. Die Art und Weise, wie Gott sie aus der Sklaverei herausführt, er kauft sie aus, er löst sie aus. Und diese Auslösung wird uns beschrieben in 2. Mose 12. Das ist die sogenannte Passafeier oder das Passalam. Ich lese ab Vers 1. Ich entschuldige mich, dass ich nicht so sauber lese, irgendwie meine Augen sind müde heute. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Dieser Mose soll euch... Ja? Oh, Entschuldigung. Dieser Monat, Mose sage ich. Merkt ihr? Dieser Monat soll euch für den Anfangsmonat sein. Also da beginnt die ganze Zeitrechnung. Das ist entscheidend. Damit mit der ganzen Erlösung beginnt sozusagen die Rechnung Gottes. Der Zeitraum, der Heilsplan, er sei euch das als erster von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinen Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, soll er es auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag diesen Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die Türpfosten und an die Oberschwellen streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Und so weiter. Wir kennen diesen Bericht. Aber das ist genau diese Auslösung. Sie sind verkauft, sie sind versklavt. Und die einzige Möglichkeit, rauszukommen, ist nicht, den Pharao Geld zu zahlen. Ist nicht, beim Pharao sie auszulösen. Gott hat sie dahin gegeben und Gott lässt sie auch frei. Nicht der Pharao hält sie da. Der Pharao meint das, aber Gott straft ihn, zeigt ihm das. Es ist, Gott sagt, so lange wird er bleiben, und dann hole ich euch wieder da raus aus dieser Sklaverei. Und sie müssen, und der Preis dafür ist ein Lamm ohne Fehler, ein fehlerloses Lamm, ein männliches. Und wir wissen, warum ein männliches. Ein einjähriges, ein junges. Und sie sollen das nehmen und ihr sollt es bis zum 14. Tag. An welchem Tag sollen sie es? Oder wie lange soll sie es aufbewahren? Schaut mal, wann soll sie das Lamm nehmen? Am 14. Tag, am 10. sollten sie es nehmen, oder? Am 1. aufbewahren und am 14. Tag dieses Monats, das heißt eine Zeit absondern, heiligen, und dann sollen sie es dahin geben und dieses Blut streichen an die Pfosten. Und dann, wenn der Engel Gottes vorübergeht und das Strafgericht vollstreckt wird, wird es Blut sie erlösen, auskaufen. Sie werden nicht sterben. Nicht, weil sie besonders dann heilig sind oder weil sie sündlos sind, weil sie in dem Haus keine Fehler gemacht haben, sondern weil da dieser Preis dieses fehlerlosen Lammes an ihren Schwellen gestrichen ist. Das ist die einzige Garantie. Das ist der einzige Preis, den Gott dann annimmt. Nicht ihr eigenes Blut oder sonst irgendwas. Nur nebenbei, warum mussten sie es komplett essen? Warum mussten sie wirklich darauf peinlich achten, wenn die nicht genug Mäuler zu Hause haben, dass sie den Nachbarn holen? Es musste komplett aufgegessen werden. Das ganze Erlösungswerk, das muss in Anspruch genommen werden. Das ganze Erlösungswerk, das ganze Lamm, wir brauchen ihn komplett, nicht nur ein bisschen von Christus. Nicht nur ein bisschen von seiner Erlösung, nicht nur ein bisschen von seiner Reinheit, nicht nur ein bisschen von seiner Sündlosigkeit. Wir brauchen komplett ihn als Ganzes, in seiner ganzen Reinheit, in seiner ganzen Vollkommenheit. Seine Reinheit, die brauchen wir komplett. Wenn wir nicht komplett das haben, dann werden wir vor Gott nie genügen. Und dieses Opfer wurde komplett für uns gegeben. Es musste auch komplett sozusagen aufgenommen werden und aufgegessen werden. Und das galt dann als Auskauf und Loskauf aus der Sklaverei. Diesen Preis mussten sie zahlen. Wir wissen, dass das auf dem Bild auf Christus ist. Und das ist, von denen Petrus spricht. Wir wurden mit diesem kostbaren, fehlerlosen, makellosen, unbefleckten Preis wurden wir ausgelöst und sind frei. Wir sind frei. Der Preis ist bezahlt. Ich möchte euch noch eine andere Stelle kurz zeigen, und zwar 2. Mose 30. Wir sind mitten beim Aufbau der Stiftshütte und bei der Ordnung der Stiftshütte. Ich lese ab Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israels aufnimmst, nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung an jede dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei der Musterung keine Plage über sie kommt. Interessante Angelegenheit. Gott sagt, das Volk muss gemustert werden. Und dann die für den Dienst für Gott abgesondert werden, mussten gemustert werden. Und dann jeder bei der Musterung musste ausgelöst werden. Ein Preis musste bezahlt werden, damit keine Plage über sie kommt. Ihr erinnert euch an die Gelegenheit, wo David gezählt hat und eine Plage kam. Ja, und dann heißt es, Gott prüfte David, und an einer anderen Stelle sagt Gott der Teufel versuchte David. Und David zählt. Und was passiert dabei? Erzählt. Und warum bestraft Gott das? Weil David denkt, guck mal, wir sind so viele. Und durch dieses Zählen und durch die Musterung bekommt man eine Sicherheit. Man denkt, hey, guck mal, wir sind eigentlich keine kleine Armee. Guck mal, da haben wir so fähige Kämpfer. Und dann, ohne vielleicht zu merken, beginnt man selbstbewusst zu werden und selbstsicher zu werden. Man denkt, ja, das schaffen wir doch. Also diese paar Hansels davon, die Amoriter oder die Philister, die kriegen wir hin. Guck mal, wir haben eine mächtige Armee. Und Gott straft dieses, weil dieses Zählen führt automatisch, oder die Musterung führt automatisch zu der Gefahr der Selbstüberhebung. Und da, wo Hochmut ist, da widersteht Gott. Und dann ist das Gleiche hier, und Gott erinnert und sagt, wenn ihr anfängt zu zählen, bevor es weitergeht, zahlt aus, Lösegeld. Warum? Schaut mal mit, ich lese mit euch weiter. Es wird gesagt, wie viel gezahlt werden muss ab Vers 13 und dann Vers 15. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Geringe nicht weniger als einen halben Schekel, wenn ihr das Hebopfer des Herrn gebt, um für euer Leben Sühnung zu erwirken. Also es war wichtig, damit sie am Leben bleiben. Warum? Weil da die permanente Gefahr des Hochmuts war. Damit sie nicht sterben, müssen sie ausgelöst werden, ausgezahlt werden. Die müssen wirklich Geld zahlen, um nicht für den Herrn beim dienen und dann nicht in eine Plage hineinzukommen. Ich habe darüber schon mal kurz gesprochen, und das ist meine Erfahrung. Man denkt so, es ist schon Plage genug, in der Welt zu leben und nicht zu sündigen. Und dann denkt man, dann investiere ich mich doch lieber in die Gemeinde, Da bin ich im behüteten Raum, da diene ich doch dem Herrn. Und wir merken, da ist man genauso versucht, wenn nicht noch mehr. Nur sieht das anders aus. Aber davon ist man nicht bewahrt. Dann gibt man sich Gott hin und will man dienen. Und da ist genauso Hochmut, da ist genauso. Und gerade in dem Bereich der Heiligung, dann mustern wir uns und dann sagen, das kriegen wir hin. Und allein in der Heiligung brauchen wir eine Auslösung, sonst würden wir sofort in eine Plage kommen. Gott muss uns sofort wieder demütigen, sofort uns strafen, weil wir sofort, guck mal, heute habe ich es hingekriegt. Also heute war ich echt fleißig, heute Morgen voll Bibelstille Zeit gemacht und so viel gebetet und so eine tolle Gotteserfahrung, habe Jesus weitergegeben, heute war ich ein guter Christ und vielleicht ein, zwei Erfahrungen mehr und dann begegnet man einen nicht so einen guten Christen und denkt man bei sich selbst, ja, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie der. Oder wenn wir es fromm verpacken, dann, oh Herr, schenk ihm, dass er. Dann, wir sind davon nicht bewahrt. Und interessanterweise wiederum hier auch, das ganze Volk wird ausgelöst, muss ausgelöst werden. Da ist das Bild des Blutes, weil das die Erlösung letztendlich symbolisiert. Aber die Leviten oder der Dienst der Leviten und der Dienst am Haus des Herrn für diejenigen, die vor Gott stehen und abgesondert werden, die müssen wirklich mit Geld sogar ausgelöst werden, damit sie von Gott nicht umgebracht werden, weil sie sich überheben, weil sie stolz werden und all diese Dinge. Petrus spricht darüber und sagt, wenn wir diesen Weg der Heiligung gehen, da müssen wir uns Wir wissen, dass wir sind nicht mit unvergänglichen Dingen erlöst worden und ausgelöst worden. Das bedeutet zwei Dinge. Erstens, wir sind nicht mit einem Blut von einem Lamm, von einem Tier. Weil das ist ein Tier und das ist vergänglich. Und nach dem Hebräerbrief kann niemals das Blut von Tieren uns je auskaufen. Und er erinnert uns daran, auch wenn wir da in 2. Buch Mose ein Bild haben, auch wenn wir die Verheißung von Jesaja 53 haben, das Blut eines fehlerlosen Lammes haben und in 2. Mose 12 ebenfalls, diese Bilder haben. Wir wurden nicht durch ein Tier ausgelöst. Wir wurden auch nicht durch das Geld ausgelöst, ob Silber oder Gold, wie bei den Priestern da oder bei den Leviten. Wir wurden durch was ausgelöst, was weit kostbarer, weitreichender und vor allem weit beständiger ist. Wir wurden nicht mit vergänglichen Dingen ausgelöst, sondern mit unvergänglichen, mit etwas absolut Fehlerlosen, mit etwas absolut Unbefleckten und mit etwas absolut Kostbaren. Und dieser Preis, das ist deine Garantie, deine Sicherheit, dass du nicht umkommst, dass du nicht verloren gehst, dass du nicht in eine Plage hineinläuft, voller Hochmut und Überheblichkeit. Der einzige Grund ist, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und nicht auf uns. Das, genau darum geht es. Paulus sagt, wir fallen immer von irgendeiner Seite runter. Das ist genau das, was ich meine. Und darum ist es so wichtig und so herrlich, das ist doch unsere lebendige Hoffnung, dass wir in allem, selbst in der Heiligung, können wir hochmütig werden. In der Heiligung können wir überheblich werden. Nur als Beispiel. Wir sehen in der Heiligung, dass unsere Gemeinde oder Gemeindemitglieder Dinge tun, die nicht tun sollten. Und in der Art und Weise, wie wir mit umgehen, können wir uns verunreinigen. Wir können überheblich werden, hart werden. Darf ich euch eine Sache noch kurz aufmerksam machen? Schaut mal, was Petrus schreibt. Er sagt, wir wurden erlöst. Und vor was? Von den Vätern überlieferten Wandel. Wir wurden erlöst. Und jetzt die Frage, von was für einem Wandel wurden wir erlöst? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sozusagen von unserem alten Lebenswandel, so wie die Väter uns beigebracht haben zu leben. Ich sage so, von den Traditionen. Aber genauso von unseren Art und Weise, wie wir gelehrt worden, was es bedeutet zu leben und wie wir es zu leben. Also das, was Petrus im Vorfeld spricht, in Unwissenheit, in der Begierden. Oder wir können sagen, von den Vätern überlieferten Wandeln ist in die Art und Weise, wie wir Gottesfurcht leben. Wie haben die Väter beigebracht, Gott zu fürchten? Was haben die gesagt? Wie muss man leben? Wie wurde Israel beigebracht, Gott zu fürchten? durchs Gesetz. Durchs Gesetz, Werke. Und Petrus sagt, wir wurden davon freigekauft. Wir wurden da herausgekauft. Man kann, selbst in der Heiligung, kann man wirklich wieder in die Gesetzlichkeit hineinrutschen oder das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das ist aber verboten. Oh, weh das und wenn ihr das, dann hier. Das ist mir so schnell drin. Gut gemeint, ja, Gott zu dienen. Und Petrus erinnert uns in der ganzen Heiligungsthematik, wisst ihr was? Hier geht es nicht darum, was du darfst und nicht darfst, sondern wir wurden erlöst von diesem eitlen, oder wir können auch übersetzen, nichtigen, vergeblichen Lebenswandel oder Wandel unserer Väter. Wie die Väter uns beigebracht haben, wie wir Gott zu fürchten haben, wie sie uns beigebracht haben, wie Heiligung zu leben ist. Wir wurden davon erlöst. Wir wurden rausgeholt aus diesem Du musst und hineingesetzt in das Evangelium. Es ist vollbracht. Ich denke, dass Petrus in diese Richtung hier geht, diese Perspektive uns aufzeigt, komplett ausgelöst, komplett ausgezahlt. Hier geht es nicht um Gott zu um Rettung. Das ist nicht das Thema mehr. Ich hoffe, ich nehme euch ein bisschen hinein und kann. Ist es okay, Paul? Ja. Das Erste, einfach was wir festhalten und für heute hoffe ich mitnehmen, ist, in der Heiligung dürfen wir nicht vergessen oder anderes, sondern wir wissen, und dieses Wissen ist kostbar und das müssen wir bewahren, wir wissen, dass wir erlöst worden sind. Erlöst worden sind und mit etwas, was absolut unvergänglich ist. Und wenn wir mit etwas Unvergänglichen ausgelöst worden sind, dann ist unsere Erlösung auch unvergänglich, weil es in der Erlösung, in dem Preis verankert ist und nicht in dir und mir. Und das ist eigentlich das Wort, durch das wir wiedergeboren worden sind, was Petrus davon, das ist das Evangelium. Ich möchte beten. Und dir danken für diese Perspektive, für diese Schau, für dieses Evangelium. Jesus, ich danke dir für dein Erlösungswerk und dein Freikaufen meiner selbst und meiner Geschwister, deine Kinder. Danke, danke dafür, dass du den Höchstpreis bezahlt hast und vor allem, Vater, danke dafür, dass du diesen Höchstpreis angenommen hast. Bestätigt durch die Auferstehung Jesu Christi, dass es dir genügt, dass es dir genügt. Und darum ist unser Glaube und darum ist all unsere Hoffnung nicht auf uns, sondern auf dich gerichtet. Der Preis ist bezahlt, es ist genug, du hast uns erkauft, ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.